Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese ein Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5. Es ist der 6. Vers aus der Bergpredigt, aus den Seligpreisungen innerhalb der Bergpredigt. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich denke, wir alle kennen die Geschichte, die Lukas uns erzählt in seinem Evangelium. Einige der Jünger waren die ganze Nacht hindurch ihrem Beruf als Fischer nachgegangen und hatten nichts gefangen. Und nun gibt Jesus ihnen den Befehl, am helllichten Tage auf den See hinauszufahren, dort, wo es tief ist, und die Netze noch einmal auszuwerfen. Das war völlig gegen das Wissen und gegen die Erfahrung der Jünger. Sie taten es trotzdem im Glauben und fingen eine große Menge von Fischen, sodass die Netze anfingen zu reißen. Es ist interessant zu sehen, wie Petrus darauf reagiert, auf dieses Geschehen. Er ruft aus: Herr, gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Gehe von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Mit anderen Worten, du bist so ganz anders. Du gehörst zu einer anderen Welt. Ich bin ein Sünder und du bist heilig. Wir passen einfach nicht zueinander. Wenn wir uns die Bergpredigt durchlesen, dann merken wir, das ist eine ganz andere Welt, die uns hier begegnet. Und wir passen gar nicht in diese Welt hinein. Unser angeborenes, natürliches Denken, unsere angeborene Art ist dem Wesen des Reiches Gottes völlig entgegen. Und darum muss der Mensch von Neuem geboren werden. Das Wort von Neuem kann man auch wiedergeben mit von oben her. Das heißt also durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes gewirkt, muss der Mensch eine neue Kreatur werden in Christus Jesus. Sonst kann er nicht teilhaben am Reiche Gottes. Er kann es nicht sehen, sagt der Herr Jesus, und er kann auch nicht hineinkommen in das Reich Gottes, es sei denn, er ist von Neuem geboren, von oben her. Von Natur aus können wir also nicht, kann niemand in das Reich Gottes hinein. Und das, womit wir es hier zu tun haben in der Bergpredigt, ist das Wesen des Reiches Gottes. Niemand hat Zugang zu diesem Reich und zu diesem Wesen des Reiches Gottes, es sei denn, er ist von Neuem geboren. Und auch in der Seligpreisung, die wir gerade gelesen haben, mit der wir es jetzt zu tun haben, wird das wieder sehr, sehr deutlich. Wonach jagt der Mensch? Wonach hungert und dürstet ihn? Nach Glück, nach Geld, nach Wohlbefinden, nach Erfüllung, nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Sicherheit, nach Freiheit und. Könnten noch vieles andere anfügen. Aber nicht nach Gerechtigkeit. Zumindest nicht nach der Gerechtigkeit, von der Jesus hier spricht. Wohl nach sozialer Gerechtigkeit. Wir erinnern uns daran, dass das vor den Wahlen ein großes Thema gewesen ist. Soziale Gerechtigkeit. Und auch im Alten Testament ist das ein großes Thema. Die alttestamentlichen Propheten haben das sehr, sehr scharf kritisiert, wenn die Armen im Lande unterdrückt wurden von den gottlosen Reichen. Da ist es also wirklich auch ein entscheidend wichtiges Thema im Alten Testament. Und auch für die Gemeinde Jesu ist das immer ein wichtiges Thema gewesen. Sie hat im Laufe der Kirchengeschichte immer wieder dafür gesorgt, dass sozial schwache Menschen überleben konnten. Viele soziale Errungenschaften kann man auf christliche Wurzeln zurückführen. Zum Beispiel das Krankenhauswesen. Es ist nicht eine Erfindung von Menschen, die dem Reich Gottes fern waren, im Gegenteil. Es hat seine Wurzeln im christlichen Gedankengut und vieles andere mehr. Hier allerdings geht es um eine andere Gerechtigkeit, also nicht um eine soziale Gerechtigkeit, sondern um eine Gerechtigkeit, vor Gott, das heißt also um das Rechtsein vor Gott. Das eigentliche Problem der Menschen liegt darin, dass sie nicht in einem rechten Verhältnis zu Gott stehen, nicht die Gerechtigkeit haben, die, wie der Apostel Paulus das später formuliert hat, die vor Gott gilt. Glück, Sicherheit, Freiheit und all das, was das Leben wünschenswert macht und lebenswert macht, kann man nicht auf direktem Wege erlangen. Am Ende der Jagd nach diesen Lebensinhalten steht immer wieder die große Enttäuschung. Glücklich wird man nicht dadurch, dass man danach hungert und dürstet, glücklich zu sein, sondern indem man hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Also diesen Satz wollen wir nochmal dick unterstreichen. Wir werden nicht glücklich und werden auch nicht glücklich geschätzt dadurch, dass wir hungern nach dem Glück, nach all dem, was der Mensch so unter Glück und Glücklichsein versteht, sondern indem man hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Selig, das heißt glückselig, glücklich zu schätzen, sind die Menschen, die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Denn sie sollen satt werden. Lloyd-Jones wendet dieses Problem, dass der Mensch die Akzente falsch setzt, auch auf die Gemeinde Jesu an. Wir neigen ja dazu, immer wieder bei solchen Themen an die Außenstehenden zu denken. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Wir beziehen das dann auf die Außenstehenden. Aber auch innerhalb der Gemeinde gibt es dieses Trachten nach bestimmten Dingen, die das Herz erfüllen sollen. Und Lloyd-Jones wendet dieses Problem, dass der Mensch nach allem Möglichen trachtet, aber nicht in erster Linie nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nach dem Rechtsein vor Gott, nach dem rechten Verhältnis zu Gott. Er wendet dieses Problem auf die Gemeinde Jesu an. Er schreibt Folgendes dazu. Es gibt eine große Zahl Gemeindeglieder, die ihr ganzes Leben damit verbringen, etwas zu suchen, das sie niemals finden können. Er spricht von Gemeindegliedern. Sie suchen Glück und Seligkeit und eilen darum von einer Veranstaltung zur nächsten, von einer Konferenz zur nächsten, immer in der Hoffnung, diese wunderbare Sache, dieses wunderbare Erlebnis zu finden, das sie von einer ekstatischen Erfahrung getragen mit Freude erfüllen würde. Sie lechzen nach Freude. Sie sehen, dass andere Menschen diese Erfahrung schon hatten, aber sie selber kennen diesen Zustand noch nicht. Somit suchen und begehren sie diese Erfahrung, ich betone das einmal, dieses Erlebnis, dieses spezielle Erlebnis, Glückserlebnis oder wie sollen wir das bezeichnen. Hungern und dürsten nach ihr, so sagt er, erlangen sie aber nie. Soweit Lloyd-Jones. Wir dürfen das nicht missverstehen. Lloyd-Jones spricht hier nicht gegen christliche Konferenzen, Versammlungen, Veranstaltungen, wie wir das auch immer bezeichnen wollen. Er selbst hat ja bei solchen Anlässen gepredigt und Vorträge gehalten. Gute, sehr gute Vorträge gehalten. Und jeder, der wirklich offen war für das Wort Gottes, hat einen großen Segen empfangen unter seiner Verkündigung. Also wir dürfen das nicht missverstehen. Dagegen redet Lloyd-Jones hier nicht. Er redet nur dagegen, dass Menschen bestimmte Erfahrungen suchen, bestimmte Erlebnisse suchen, um das Loch, das in ihrem Herzen ist, zu stopfen. Und das, obwohl sie Gemeindeglieder sind. Das Loch sollte doch eigentlich schon gestopft sein. Sie sollten doch schon satt geworden sein. Aber sie suchen andere Dinge als die Gerechtigkeit vor Gott, als Gott selbst. Und wir müssen leider ergänzend hinzufügen, ergänzend zu dem, was Lloyd-Jones hier gesagt hat, sie eilen nicht nur von einer Konferenz zur anderen, sondern auch von einer Gemeinde zur anderen. Sie denken, wenn man mehr Gemeinschaft hat, beschwingtere Lieder singt, haben wir ja gar nichts dagegen, mehr gemeinsam unternimmt, andere Strukturen hat, andere Mittel und Methoden um Gemeinde Jesu zu bauen, dann würde das Loch in ihrem Herzen gestopft. Sie hungern und dürsten nach einer Gemeinde, in der all ihre frommen und weniger frommen Bedürfnisse gestillt werden. Dahin geht ihr Hungern und ihr Dürsten, ihr Durst. Nach einer Gemeinde, in der all ihre frommen und weniger frommen Bedürfnisse gestillt werden. Sie hungern und dürsten nach bestimmten Erfahrungen und nicht nach Gott selbst. Das ist das Problem. Das ist ihr eigentliches Problem. Nicht nach Gott selbst. Nach seiner Gerechtigkeit, nach Gemeinschaft mit ihm. Und darum endet alles immer wieder in einer Enttäuschung. Und wir wollen da auch nicht wieder an andere Gläubige denken, an andere denken, sondern wir wollen uns selbst fragen, was suchen wir eigentlich? Wenn wir zum Gottesdienst hier zusammenkommen, was suchen wir? Wenn wir zur Bibelstunde zusammenkommen, was suchen wir eigentlich? Worum geht es uns eigentlich? Als Gemeindeglieder hier in der Serg geht es uns wirklich immer wieder um eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, um Gemeinschaft mit ihm, woraus dann alles andere resultiert. Geht es uns wirklich darum und ist es uns heute Morgen, als wir uns auf den Weg machten hierhin in den Gottesdienst, darum gegangen, eine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus zu haben? Eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Oder worum ist es uns gegangen? Oder war es nur, ja, es ist eben Sonntag und man geht zum Gottesdienst. Und obwohl man um manchen Segen betet, ist man sich dessen gar nicht bewusst, dass man vielleicht etwas ganz anderes sucht als den Herrn selbst. Die Gemeinschaft mit ihm selbst. Nun, es kann natürlich sein, dass kein Evangelium verkündigt wird. Dann gehe ich in der Regel leer aus. Wenn ich den Gottesdienst verlasse, gehe ich leer aus, wenn kein Evangelium verkündigt wird. Das Wort Gottes nicht recht verkündigt wird. Aber wenn das geschieht und ich suche aber etwas anderes, dann gehe ich trotz einer klaren, biblisch orientierten, evangeliumsgemäßen Verkündigung leer nach Hause, wieder einmal enttäuscht, weil man etwas anderes sucht als den lebendigen Gott selbst. Diese Enttäuschungen, die sollten uns nicht verwundern. Die kommen zwangsläufig. Das ist auch kein Wunder, dass es so ist. Es heißt nicht, selig sind, die nach diesen Dingen hungert und dürstet. Sondern es steht geschrieben, dass solche satt werden, die nach der Gerechtigkeit Gottes hungern und dürsten. Sie sollen satt werden. Das ist wichtig, ne? Dass das bei uns eindringt. Sie sollen satt werden. Nicht diejenigen, die nach allem Möglichen dürsten, aber nicht nach Gott selbst. Die werden nicht satt werden. Werden vielleicht eine Zeit lang begeistert sein von irgendwelchen Dingen, aber sie werden nicht satt werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit geistlicher Verwüstung, und diese Zeit erleben wir, geistlicher Verwüstung nichts nötiger haben, als dass wir uns immer wieder auf die elementaren Wahrheiten des Evangeliums besinnen. Nicht lange vor seinem Heimgang schien es Petrus dringend geboten, in seinem zweiten Brief die Glaubensgeschwister an die großen Wahrheiten zu erinnern, die im Evangelium vorhanden sind. Erstens, die Gerechtigkeit aus dem Glauben, damit fängt er an. Dann zweitens, die daraus resultierende Heiligung der Gemeinde. Und drittens, die große Wahrheit von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Das sind die drei großen Stücke, von der Petrus besonders im zweiten Petrusbrief schreibt. Die drei großen Wahrheiten. Die Rechtfertigung des Sünders aus Gnaden durch den Glauben an Christus. Die Heiligung, die wir haben in Christus und sich auch auswirkt durch den Heiligen Geist in der Praxis, in der Art und Weise, wie wir unseren Alltag, Glaubensalltag gestalten, zur Ehre Gottes und die dritte große Wahrheit von der Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Das war dem Apostel Petrus so wichtig, die Gemeinde daran zu erinnern. Und das tut er, obwohl er davon ausgehen konnte, sie wussten um diese Wahrheiten, waren darin auch gegründet und gefestigt. Und doch geht er davon aus, dass sie es nötig hatten, immer wieder und immer wieder daran erinnert zu werden. Das hängt mit unserer sündigen Natur zusammen, die uns begleitet, die gerne immer etwas anderes möchte, als das, was in den Augen Gottes gut und heilsam ist für uns. Von Natur aus, sagen wir es noch einmal, denken wir eben anders als Gott. Nach Watchman Nee ist es in der letzten Zeit die dringendste Aufgabe, die Gläubigen, die abgesunken sind, auf ihren früheren Stand zurückzubringen. Also, nicht in erster Linie sie weiterzuführen, sondern sie zurückzuführen auf das Fundament, auf die entscheidenden Wahrheiten des Evangeliums. Man könnte es auch so formulieren, sie zu reduzieren, zurückzuführen, reduzieren auf Gnade, auf das, was Gott uns in Christus Jesus geschenkt hat. Im Blick auf Rechtfertigung, Heiligung, auch im Blick auf die große, herrliche Wahrheit vom Kommen unseres Herrn Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit. Meiner Ansicht nach haben allerdings viele Gläubige in unserer Zeit den anfänglichen Stand, von dem Watchman Nee spricht, den anfänglichen Stand, der dem Maßstab des Neuen Testamentes entspricht, nie kennengelernt. Ich denke, das sind nicht wenige in der Gemeinde Jesu, die das niemals in der Weise erlebt und erfahren haben, um an dieser Stelle mal das Wort Erfahrung zu gebrauchen, was Jesus hier sagt. Selig sind die, da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Ich befürchte, manche haben das in dieser Weise gar nicht so erfahren. Ihr Fundament ist brüchig. Ein Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, worüber Jesus hier spricht, war niemals das alles übersteigende Verlangen ihres Herzens. Das betrifft nicht die wenigsten in der Gemeinde Jesu in unseren Tagen. Dieses alles übersteigende Verlangen des Herzens: Herr, wenn ich nur mit dir in Ordnung bin, das muss ich wissen. Alles andere soll mir zunächst egal sein. Ich muss wissen, dass ich mit dir, dem lebendigen Gott, in Ordnung bin. Wenn ich nur dich habe, Herr, ich suche dich von ganzem Herzen, nur dich allein. Und es gibt viele, die diesen Hunger nach Gott und nach seiner Gerechtigkeit, nach dem Rechtsein vor Gott und Gemeinschaft zu haben mit ihm, sich seiner Liebe zu erfreuen, ihn zu verherrlichen, mit ihm, ja, Schritt zu halten aus Gnaden. Es gibt viele, die das niemals so kennengelernt haben. Sie haben diesen Hunger nach Gott niemals gehabt. Und darum halte ich es persönlich für dringend notwendig, immer wieder auf die Kernfrage zurückzukommen: Wie werde bzw. wie bin ich vor Gott gerecht? Unser gesamtes Glaubensleben hängt immer wieder von der Beantwortung dieser Frage ab. Wie bin ich vor Gott gerecht? Das ist die entscheidende Frage. Und haben wir es einmal im Glauben erfassen dürfen, dass uns die von Gott geforderte Gerechtigkeit in Christus geschenkt ist aus Gnaden, so ist es auch weiterhin unsere große Freude, in Christus erfunden zu werden und nicht in der eigenen Gerechtigkeit, wie Paulus das ausdrückt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 9. Das heißt also, das, wovon ich spreche, ist nicht nur eine Sache des Anfangs in unserem Glaubensleben, sondern es zieht sich fernerhin durch unser Glaubensleben hindurch bis zum letzten Atemzug, dass das das Entscheidende ist für uns, dass wir in der Gerechtigkeit Gottes in Christus erfunden werden, dass wir darin bleiben, dass wir uns von diesem Boden der Gnade nicht vertreiben lassen. Ich werde gerade daran erinnert, an das Büchlein Ruth und an die Begegnung, die sie hatte mit Boas, der sie ja später geheiratet hat. Und sie durfte auf seinem Feld, durfte sie Ähren lesen, das, was die Schnitter so übrig gelassen hatten und auch ganz bewusst dann für sie übrig gelassen hatten nach dem Befehl des Boas. Und da sagt Boas oder lässt ihr sagen, lies auf keinem anderen Acker auf. Lies auf keinem anderen Acker auf. Und für mich ist das immer ein wunderbares Bild für die Gnade Gottes in Christus. Bleibe auf dem Acker, auf dem Boden der Gnade in Christus Jesus. Lass dich von diesem Boden nicht vertreiben. Auch nicht durch ein eigenes, aus eigenem Bemühen versuchten Heiligungsleben. Bleib auf dem Boden der Gnade. Und hier erschließen sich für uns Gläubige immer wieder die geistlichen Kräfte zu einem Leben, das Gott verherrlicht. Wenn du mich tröstest, so heißt es in einem der Psalmen, dann laufe ich nach deinem Geboten. Nur wenn er uns tröstet. Und wo tröstet er uns am meisten? Auf Golgatha. In dem, was Gott in Christus für uns getan hat. Durch seine Gnade, die ausreicht für uns, tröstet er uns. In dieser Gnade in Christus Jesus wollen wir erfunden werden bis an unser Lebensende. Und besonders entscheidend wichtig ist das, wenn wir einmal auf dem Sterbebett liegen. Dann hilft dir gar nichts anderes als das, was Gott für dich getan hat am Kreuz auf Golgatha. Nichts anderes wird dir helfen. Nichts anderes wird dich trösten können als diese herrliche Botschaft vom Kreuz. Das ist immer wieder die Quelle unserer Kraft, auch im alltäglichen Leben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich lange über den Römerbrief gesprochen habe in der Vergangenheit und auf einzelne Verse eingegangen bin. Das hat manchem nicht geschmeckt und jemand musste mich ermutigen, weiterzumachen. Und ich hörte dann auch diese eine Stimme, ja, wir brauchen doch auch etwas für den Alltag. Ja, wenn das keine Botschaft für den Alltag ist, die Quelle der Kraft für den Alltag, um ein alltägliches Leben führen zu können zur Verherrlichung Gottes, dann weiß ich es nicht. Was ist denn dann unsere Kraftquelle? Wenn nicht dieses Evangelium, wenn das nichts für den Alltag ist, dann gibt es nichts in der Bibel, was für den Alltag geeignet wäre. Zumindest nicht im Sinne des Reiches Gottes, nicht in dem Sinne, wie Jesus das versteht. Zu einem Leben der Glückseligkeit in der Gemeinschaft mit Gott selbst brauchen wir diese herrliche Botschaft. Zu einem Leben, in dem wir immer wieder aufs Neue gesättigt werden. Selig sind, die da hungert nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Um diese Erfahrung zu machen, ist es entscheidend, dass wir die absolute Notwendigkeit sehen, vor Gott gerecht zu sein. Also wenn mir das noch irgendwie egal ist und ich gar nicht erkenne, dass das notwendig ist, nicht nur für diese Zeit für mich, sondern für die Ewigkeit, wenn ich das nicht erkenne, habe ich auch keinen Hunger, keinen Durst nach dieser Gerechtigkeit. Wie können wir mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben, wenn uns auch nur die kleinste Verfehlung, der kleinste Ungehorsam gegen Gott uns vom Himmelreich ausschließt. Der kleinste Ungehorsam Gott gegenüber schließt mich von der Gegenwart Gottes und vom Himmelreich aus. Das heißt also, wir brauchen zunächst einmal eine Schau von der Heiligkeit Gottes, damit wir die Notwendigkeit erkennen, vor Gott gerecht zu sein und anfangen danach zu dürsten. Wir brauchen eine Schau von der Heiligkeit Gottes, der die Sünde hasst und nichts Unreines in seiner Gegenwart duldet. Wir brauchen eine Schau von der Heiligkeit Gottes, wie Jesaja sie gehabt hat. Und alle anderen, denen sich Gott in wunderbarer Weise geoffenbart hat. Es geht nicht darum, wie wir uns Gott vorstellen. Und dabei denken wir jetzt auch nicht wieder in erster Linie an die Außenstehenden. Da hat jeder so seine eigene Vorstellung von Gott. Jeder macht sich so seinen eigenen Götzen, so könnte man sagen, ja? Sondern es geht darum, wie Gott sich selbst geoffenbart hat in seinem Wort. Darum geht es. Mal ein Beispiel dazu aus dem Römerbrief, der uns, in dem uns das deutlich werden kann. Römer Kapitel 1, ich lese einmal von Vers 28 an. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und dann wird das aufgelistet hier, wird da so manches genannt. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Jetzt kommt, sie wissen, dass die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Nehmen wir mal heraus den Hochmut hier und den Neid oder die Eifersucht, so kann man es ja auch wiedergeben. Das sind böse Dinge, die vom Gesetzgeber nicht erfasst werden. Niemand wird vom Gesetzgeber wegen seiner Eifersucht, wegen seines Neides belangt oder wegen seines Hochmuts. Niemand. Es sei denn, er schädigt jemand anderen aus dieser Motivation heraus. Oder jemand bringt einen anderen aus Eifersucht um. Das gibt es ja auch. Aber ansonsten bleibt der Mensch unberührt vom Gesetz und von irgendwelchen Strafen, wenn er in solchen Sünden lebt. Es gibt andere Sünden, die hier genannt werden, die auch der Gesetzgeber berücksichtigt. Aber hier geht es um Gottes Recht. Das ist wichtig. Um Gottes Recht. Sie wissen, dass die, die solches tun, nach Gottes Recht den Tod verdienen. Das heißt, wenn jemand in diesen Sünden lebt, auch in solchen Sünden lebt, die der Gesetzgeber nicht erfasst und nicht bestraft, steht er doch nach dem Urteil Gottes, nach dem Recht Gottes, unter der Androhung des Todesurteils. Weil sonst gäbe es ja doch niemanden, der unbedingt sterben müsste, der ein gutes, moralisch gutes Leben geführt hat, der müsste auch leiblich nicht sterben. Ja? Aber wir müssen alle sterben, weil wir alle Sünder sind. Nach Gottes Recht müssen wir alle leiblich sterben. Und nach Gottes Recht werden diejenigen auf ewig verurteilt, die sich dieser Sünden schuldig gemacht haben. Also, wir brauchen einen Blick für die Heiligkeit Gottes, wie sie im Wort Gottes geoffenbart ist. Und nicht, wie wir uns das so vorstellen oder wünschen. Das ist ganz wichtig. Und wir brauchen ein tiefes Bewusstsein unserer Sündhaftigkeit. 5 lange Jahre stand ein Spurgeon unter dem schrecklichen Bewusstsein seiner Sündhaftigkeit und Verlorenheit. Und was sollen wir erst von Luther sagen, der ein solches Sündenbewusstsein hatte, dass er daran verzweifelte, total verzweifelte und anfing Gott zu hassen. Der bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein stundenlang seine Sünden bekannte, um mit Gott in Ordnung zu kommen, sodass es selbst seinem Beichtvater zu viel wurde. Sie alle hungerten und dürsteten nach der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und alles andere verschwand für sie in der Bedeutungslosigkeit. Sie hatten wirklich diesen Hunger nach der Gemeinschaft mit Gott, nach Gottes Gerechtigkeit, nach Vergebung ihrer Sünden. Alles andere war ihnen egal. Und wie satt wurden sie und von welch einer Herrlichkeit wurden sie erfüllt, als Gott sich ihnen in Christus und seiner stellvertretenden Gerechtigkeit offenbarte. Paul Humburg schreibt, ein Zitat, Paul Humburg war Pastor hier in Barmen-Gemarke, hat einen sehr, sehr wichtigen Dienst getan, auch überörtlich in unserem ganzen Lande, unter der Jugend und an den Herzen der Jugendlichen. Er sagte Folgendes: Man kann an Gottes Ernst und Heiligkeit nicht mehr vorbei und nicht mehr vorbei an seiner Sünde. Gottes Heiligkeit, meine Sünde. Muss man da weinen? Fragt er. Nein, es ist nicht nötig. Aber ich glaube, trockenen Auges ist noch niemand durch die enge Pforte gekommen. Muss man da niederknien? Antwort, nein. Aber ich glaube, hohen Hauptes kam noch keiner auf den schmalen Weg. Was meint er damit? Wie können wir das einordnen und verstehen? Nun, es handelt sich hier um eine schmale Gratwanderung. Man kann kein Gesetz aufstellen. Du musst bei deiner Bekehrung geweint haben, sonst war deine Bekehrung nicht echt. So sagt er, kann man nicht sagen. Aber auf der anderen Seite warnt er vor einer oberflächlichen Bekehrung. Trockenen Auges, so sagt er, ist noch niemand durch die enge Pforte gekommen. Das heißt also, wer noch nicht wirklich seine Sünde bedauert und traurig darüber war, bis hin zu Tränen, bei dem ist die Frage, war das wirklich echt? Und genauso mit dem Niederknien. Wir sehen also, es ist eine schmale Gratwanderung. Wir wollen uns hüten, auf der einen Seite zu sagen, du musst so und so lange geweint haben und du musst unbedingt auf den Knien gelegen haben, wenn deine Bekehrung echt gewesen sein soll. Und auf der anderen Seite wollen wir uns davor hüten, zu sagen, ja, also, nicht wahr, du kannst auch erhobenen Hauptes in das Reich Gottes hineingehen, du brauchst dich nicht so zu demütigen und zu beugen vor Gott und die Verlorenheit deines sündigen Herzens zu erkennen. Das ist nicht so nötig. Beides, eine Schau von der Heiligkeit Gottes und unserem Sündenverderben, bekommen wir durch das Nachdenken über Gott und das Nachdenken über uns selbst anhand des Wortes Gottes. Und darum lesen wir die Bibel. Darum hören wir auf die Predigt und darum auch auf die biblische Unterweisung. Wir lesen die Bibel und erfahren, was Gott in seinem Gesetz von uns erwartet. Was erwartet Gott eigentlich von dir und von mir? Wir kennen sicherlich die Geschichte, die uns berichtet wird im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Da kam ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter, zu Jesus mit der Frage, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das größte Gebot, Gott zu lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das höchste, das größte Gebot. Es geht nicht in erster Linie darum, ob du hier und da eine Sünde getan hast, sondern es geht um die Frage, ob du Gott über alles geliebt hast. Um diese Frage geht es. Und wenn das nicht der Fall gewesen ist, wenn es irgendetwas gegeben hat in deinem Leben oder noch gibt, was du mehr liebst als Gott oder genauso lieb hast wie Gott, dann bist du der größte Sünder. Da magst du dich moralisch einwandfrei verhalten und benehmen, dann bist du der größte Sünder. Denn du hast das größte, das höchste Gebot übertreten. Gott zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Gemüt. Ihn über alles zu lieben. Nichts sehnlicher zu wünschen, als mit ihm in Ordnung zu sein und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Nach ihm zu dürsten. Wie der Psalmist sagt, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele zu dir, meine Seele dürstet nach dir. Wenn das nicht der Fall war, wenn das nicht der Fall ist, bist du der größte Sünder. Also du bist nicht nur ein Sünder, weil du mal gelogen hast oder jemanden mal betrogen hast oder mal giftig reagiert hast oder was auch immer oder neidisch gewesen bist, eifersüchtig gewesen bist, nicht deshalb in erster Linie, sondern weil das Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung war. Und das Verhältnis zu Gott ist nur da in Ordnung, wo ich Gott über alles liebe. Das ist das, was das Gesetz fordert von uns. Da sind wir die größten Sünder. Und dann schauen wir auf den Gekreuzigten und denken darüber nach, dass der Vater sein Angesicht von seinem geliebten Sohn abwenden musste. Warum denn? Weil er meine Sünde getragen hat. Das zeigt mir doch, wie schwerwiegend meine Sünde in den Augen Gottes ist, dass der Herr Jesus vom Vater in dieser Weise dafür bestraft worden ist, dass der Vater sein Angesicht von seinem geliebten Sohn abwenden musste. Und der Sohn ausrufen musste in seiner großen Not: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Immer hatte er die engste Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Immer war er ihm gehorsam. Schon als Kind, indem er den Eltern untertan war, war er seinem himmlischen Vater gehorsam. Ganz wichtige Sache. Den Eltern untertan zu sein, und zwar um Gottes Willen, weil Gott das so will, weil der Herr Jesus das gerne hat, weil ihn das erfreut. Der Herr Jesus wurde in die tiefste Gottverlassenheit hineingeführt um meiner Sünde willen. Das zeigt doch, welch ein Sünder ich bin. Sonst hätte der Herr das nicht getan. Der Vater im Himmel hätte seinen Zorn nicht ausgegossen über seinen Sohn, wenn meine Sünde nicht so schlimm wäre. All diese Gedanken wecken in uns das Verlangen durch den Heiligen Geist, das Verlangen, vor Gott recht zu sein und mit ihm Gemeinschaft haben zu können. Und der Herr Jesus gebraucht hier in der Seligpreisung starke Worte. Er spricht von Hungern und Dürsten. Das tut er schon in den ersten Seligpreisungen, wo es heißt, selig sind die geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Die geistlich Armen, das sind die Bettelarmen. Sehr starker Ausdruck. Also nicht solche, die noch ein bisschen was haben, sondern solche, die bettelarm sind. Und selig sind die da leidtragen, denn sie sollen getröstet werden. Das sind Leute, die untröstlich sind wegen ihrer Sünde, weil sie gegen Gott gesündigt haben, weil sie ihn betrübt haben. Untröstlich. Und hier, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Ganz starke Ausdrücke. Es geht hier nicht darum, dass man ein bisschen Appetit hat, sondern es geht um die Grundbedürfnisse menschlicher Existenz. Wir wissen ja gar nicht mehr, wie das ist. Wir jungen Leute haben das nicht erlebt. Die Älteren, die haben das erlebt, was es bedeutet, Hunger zu haben. Ja? Wenn wir schon mal sagen, ich habe Hunger, dann meinen wir, haben Appetit, ne, auf irgendetwas. Aber Hunger, Durst, Durst soll übrigens noch schlimmer sein als Hunger. Ohne Brot und Wasser können wir nicht leben. Und ohne die Gerechtigkeit Gottes in Christus können wir nicht leben, haben wir kein ewiges Leben. Und wer andere Dinge mehr begehrt oder genauso stark, genauso intensiv begehrt, als beziehungsweise wie die Gemeinschaft mit Gott in Christus Jesus, der hat diesen Hunger nicht. Der hat diesen Hunger nicht. Der kann sich hier nicht einreihen. Selig, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Er kennt diesen Hunger gar nicht. Wer aber diesen Hunger hat, wer nach Gott dürstet wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, der soll auch satt werden. Der wird auch immer wieder satt. Dem gilt diese Verheißung. Er wird sich satt sehen an seinem Bilde, so heißt es im Psalm 17. Paulus erinnert die Galater daran, dass ihnen Christus als der Gekreuzigte vor Augen gemalt worden war, als er ihnen zum ersten Mal das Evangelium verkündigt hatte. Sie waren satt geworden an seinem Bilde. Welch eine große Freude hatten sie, dass sie wussten, wir sind in Ordnung mit Gott. Gott hat uns lieb. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Alles ist gut vor Gott. Alles in Ordnung. Sie waren satt geworden an seinem Bild. Als Spurgeon das Wort vernahm, blicket auf ihn aller Welt enden, so werdet ihr errettet werden, da konnte er satt werden an dem Bild des Gekreuzigten, der seine Sünde getragen hat und nun seine Gerechtigkeit vor Gott war. Als Luther durch den Heiligen Geist erleuchtet, verstehen konnte, was Paulus mit dem Satz meinte, der Gerechte wird aus Glauben leben, oder andere Übersetzung, der durch Glauben Gerechte wird leben, hat ewiges Leben. Da wurde er satt am Bilde des Gekreuzigten, an der von Gott geschenkten Gerechtigkeit in Christus. In diesem Augenblick, so bezeugt er, öffneten sich für mich die Pforten des Paradieses. Öffnete sich für ihn der Himmel, die ewige Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Und alle, die eingegangen sind durch die enge Pforte ins Himmelreich, können es mit großer Freude bekennen. Gott macht in Christus die Gottlosen gerecht. Meine Sünde ist seine Sünde. Seine Gerechtigkeit ist meine Gerechtigkeit. Im Alten Testament wird es deutlich. Ne? Der Sünder legte seine Hand auf das Opfertier. Symbolisch übertrug er seine Sünde auf dieses Opfertier, auf das Lamm. Das ist die eine Seite. Dem Lamm wurde die Sünde des Sünders zugerechnet. Deshalb musste es sterben an der Stelle des Sünders. Und stattdessen empfing der Sünder die Gerechtigkeit, die Unschuld, die Tadellosigkeit dieses Lammes. Es musste ja immer vollkommen sein, das Lamm, das geopfert wurde. Hier ging es um einen und geht es um einen seligen Tausch. Meine Sünde ist seine Sünde. Die Sünde des Lammes Gottes, er hat sie auf sich genommen am Kreuz auf Golgatha und seine Gerechtigkeit ist nur meine Gerechtigkeit. Jetzt stehe ich vor Gott da als einer, der niemals gesündigt hat. Um Jesu willen stehe ich so da. Suchst du meine Sünde, dann schau auf den Gekreuzigten, da ist sie. Ich bin von meiner Sünde geschieden, für immer und ewig geschieden. Dort am Kreuz auf Golgatha nahm er sie auf sich. Er ist der Sünde gestorben, meiner Sünde gestorben. Nun bin ich auch der Sünde gestorben, bin frei von Schuld, frei von Sünde, stehe vor Gott da, gereinigt durch sein Blut, eingekleidet in seine Gerechtigkeit. Wer will die Auserwählten Gottes verdammen? Der Satan, ich selbst, das Gewissen, das ich habe, kann mich verurteilen, verdammen. Oder gar Gott? Nein, niemand. Gott selbst nicht. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass mich niemand und nichts in dieser Welt mehr verdammen kann. Wegen irgendeiner Sünde oder wegen meiner großen Sündhaftigkeit. Glückselig sind wir jetzt schon in diesem Glauben und eins im Sterben. Meine Theologie, so sagt Spurgeon kurz vor seinem Heimgang, meine Theologie ist ganz einfach geworden. Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Wenn ich das weiß und das bekennen kann, für meine Sünden, für mich Sünder, starb der Jesus am Kreuz, dann ist alles gut. Kannst du das sagen? Dann ist alles gut. Wir kommen zum Schluss. Jemand berichtet, ist interessant, Ein zehnjähriges Mädchen in Italien, hatte seine Tante öfters in den evangelischen Gottesdienst begleitet. Italien ist katholisch, ne? Aber es gibt hier und da auch, sagen wir, in der Diaspora evangelische Gemeinde. Dieses zehnjährige Mädchen hatte also seine Tante öfters in den evangelischen Gottesdienst begleitet und das Wunder geschah, nämlich, der Herr tat ihr das Herz auf, dass es in Jesus seinen Heiland fand. Als nun die Kleine schwer erkrankte, drängten die katholischen Verwandten sie zum Beichten. Sie war also schwer krank, sterbenskrank. Damit sie die Absolution erhalte, sollte sie jetzt beichten. Aber das sterbende Kind hatte nur die eine Antwort und die lautete: Mi basta Jesu. Jesus genügt mir. Jesus genügt mir. Seine Gnade reicht aus für mich. Und so ist es. Bitte den Herrn darum, dass er dir zum ersten Mal oder ganz neu dieses Verlangen nach ihm selbst schenken möge. Und wenn jetzt jemand unter uns ist und sagen muss, ja, ich hätte das ja auch gerne, aber ich habe es nicht. Ich muss es zugeben, dass ich dieses Verlangen nach Gott, nach der Gemeinschaft mit ihm gar nicht so habe. Dass mir alle anderen Dinge viel wichtiger sind. Aber ich möchte es gerne haben. Was soll ich machen? Dann gibt es für mich persönlich und auch für jeden anderen zunächst einmal nur diese eine Antwort. Auch das hast du in Christus. Auch das Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes hast du in ihm. Und von ihm her will es der Heilige Geist auch in deinem, meinem Herzen mehr und mehr wirken. Darum darf ich ihn bitten. Aber grundsätzlich habe ich es auch in ihm. Es gibt nichts, was ich nicht in ihm habe. Sonst stünde ich jetzt wieder außen vor und müsste sagen oder müsste selbst machen und mich innerlich verbiegen und versuchen, jetzt diesen Hunger und diesen Durst nach Gott zu produzieren. Ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Ich bin zu sündig. Aber in Christus Jesus habe ich diesen Hunger und Durst. Nicht nur die Gerechtigkeit, nicht nur, dass ich satt werde durch ihn, sondern auch diesen Hunger und Durst habe ich in ihm. Und nun, Herr, wirke etwas davon durch deinen Heiligen Geist in meinem Herzen. Bete also darum, dass der Heilige Geist in dir wirkt, von Christus her. Lies deine Bibel, lies gute Biografien von Menschen, die erfüllt waren von der Gnade und von der Liebe Jesu. Suche Gemeinschaft mit solchen, die sich ebenfalls nach einer Erweckung in ihrem Herzen sehnen, und meide alles, was sich daran hindern könnte, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Sie sollen wirklich, wahrhaft satt werden. Amen.